Umwelt aktuell. Natur, Technik und Wissenschaft.
Wir werden zu anderen Menschen, wenn wir in ein Automobil einsteigen. Unser Verhalten ändert sich, unsere Zeitwahrnehmung auch. Und das Verhältnis zum Geld ist äußerst bemerkenswert. Denn wird das Auto teurer, wird mehr damit gefahren. Dasselbe gilt für eine teurere Autobahnvignette. Mit solchen Phänomenen beschäftigt sich die Verhaltensökonomie, ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft, und beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Bei Martin Hartmann zu Gast war Verhaltensökonom Gerhard Fehr, gebürtiger Vorarlberger und Leiter eines international tätigen Beratungsunternehmens in der Schweiz. Warum flexible Arbeitszeiten sich auf die Infrastruktur, den Verkehr und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirken und warum Menschen Angst haben, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln sozial anzustecken. Der Mensch ist kein Homo economicus. Wir entscheiden eben nicht rein rational, aber auch nicht rein nach dem Gefühl. Gerhard Fehr.
Ich glaube, was wichtig ist, dass wir beides tun. Und dass aber in beiden Entscheidungssystemen, wenn man das so nennt, andere Entscheidungen teilweise treffen. Ja. Dass die beiden Sachen zusammenspielen. Ich glaube, was interessant ist, dass wir einen Großteil vom Tag eigentlich im intuitiven System sind und das Denken anstrengend ist und dass eigentlich niemand den ganzen Tag eigentlich in seinem Denksystem sieht. Und von dem Moment, wo ich jemanden zwinge, von der Intuition ins Denken zu kommen, dann ist das immer knatschig und dann kostet das viel Energie und das haben die Leute nicht sehr gern.
Wir tun gern immer das Gleiche, weil wir wissen, das funktioniert.
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir gerben ungern Gewohnheiten auf. Oder wenn man es jetzt in einer ökonomischen Sprache sagen will, Gewohnheiten zum Aufgeben ist immer sehr teuer. Wenn irgendjemand mich dazu bringen möchte, dass er Gewohnheit aufbricht, dass ich die verändere, dann ist das für den, der das tun will, trägt das immer Kosten mit sich. Und die muss man dann halt schauen, was das für welche sind oder ob man die überhaupt tragen will als Unternehmen, ja, oder als Gesellschaft. Ja.
Kosten heißt jetzt aber nicht nur monetär, nicht nur Geld.
Nein, also Gewohnheit ist ja eine Gewohnheit, weil man tut ja das, was man eigentlich tut, tut man, weil man es tut. Das ist ja eigentlich das Witzige an einer Gewohnheit. Man hinterfragt ja nicht mehr, was man tut. Und speziell, wenn wir auf das Thema Mobilität kommen, sagen wir mal, dass Pendlermobilität ein Thema ist, das extrem stark mit Gewohnheit zusammenhängt. Was heißt das? Wir haben in einer Studie herausfinden dürfen, dass 75% von den Leuten, die zum Beispiel im öffentlichen Verkehr pendeln, zur selben Zeit am Morgen pendeln, im selben Verkehrsmittel, also im selben Bus oder in der selben Schnellbahn, und noch am selben Platz. Ja.
Also quasi, das ist Mina.
Das ist Mina, ja. Und das, wenn schon de facto eine Platzänderung, eine Gewohnheitsänderung ist, dann weiß man, wie stark das wirkt. Oder? Und Gewohnheiten können auch soziale Kosten sein. Alle sehen an mir, dass ich das mache. Zum Beispiel da in Vorarlberg, man sieht, dass man arbeiten geht und dann geht man von einem Tag auf den anderen zum Beispiel später arbeiten. Ja, und dann denken sich vielleicht möglicherweise die Nachbarn, der hat Probleme im Job oder der hat seinen Job verloren oder so. Also das gibt es verhältnismäßig viele Kosten, wo quasi Menschen haben können und die muss man halt alle, wenn man dementsprechend Systeme, Mobilitätssysteme oder andere Steuersysteme beurteilt, ja, muss man die einfach berücksichtigen. Ja.
Sie haben eh bereits von Ihrer Untersuchung geredet, die ist gemacht worden mit der Schweizer Bundesbahn. Genau. Dort ist auch rausgekommen, dass die Auslastung von den Zügen über den Tag verteilt sind 30%. Aber in 25% von der Betriebszeit, also in einem Viertel, in der Hauptverkehrszeit, genau, fahren rund die Hälfte von der Kundschaften.
Genau.
Jetzt eingedenk dessen, was Sie vorher gesagt haben, müssten da auch die Unternehmer nachdenken und sagen, wir müssen nicht mehr verlangen, dass alle jetzt um 8 oder um 9 vor dem Computer hocken, beziehungsweise, dass auch Kollegen das voneinander warten. Man hockt jetzt einfach mal dort.
Ich glaube, dass wir aus einer gesellschaftspolitischen Sichtweise oder aus einer gesellschaftlichen Sichtweise natürlich ein großes Interesse haben, dass der öffentliche Verkehr über den Tag hinweg genutzt wird und dass es nicht große Auslastungsunterschiede gibt. Und wieso sie haben ein Interesse daran? Weil es einfach extrem teuer ist. Oder? Das heißt, wenn ich am Morgen vom 6 bis um 9 und am Abend vom 5 bis um 7 quasi nur die Auslastung habe, sind das einfach Auslastungsspitzen, die extrem teuer kommen und die restliche Zeit habe ich die ganze Infrastruktur nicht ausgelastet und so weiter. Und das braucht extrem viele Investitionen in die Infrastruktur, das braucht extrem viele Investitionen in Personal und so weiter und so fort. Und das verursacht Kosten und gerade mir, alle Mannen, gerade für uns muss das ein Anliegen sein. Jetzt gibt's aber für Unternehmen, gilt das so nicht in jeder Form, ja. Weil ein Unternehmen hat einfach das Ziel, dass die Mitarbeiter produktiv sind, dass sie glücklich sind, dass sie zufrieden sind, dass sie dementsprechend zum Beispiel eine nahe Anreise haben und so weiter und so fort. Vielleicht für manche Unternehmen ist es ein Faktor, dass die Leute eine lange Anreisezeit haben. Die lange Anreisezeit ist bedingt darauf, dass Züge in der Früh voll sind, dass die Autobahnen verstopft sind, oder? Und dass einfach die Mobilität als Wettbewerbsfaktor nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und da wissen wir, dass die Unternehmen dann weniger attraktiv werden. Und von dem Moment kriegen sie nämlich das Personal, wo sie brauchen. Und von dem Moment wird das auch für das Unternehmen eine interessante Geschichte. Oder? Und in dem Sinne sehen wir das sehr, sehr viel, weil wir sind in einer Geschichte, wo wir nicht mehr Babyboomer haben, wo wir quasi einen verhältnismäßig taffen Arbeitsmarkt haben. Das heißt, es ist schwierig für Unternehmen, die richtigen Fachkräfte zu finden. Wir sehen in Vorarlberg, viele Fachkräfte gehen zum Beispiel in die Schweiz um. Und in dem Setup ist es für Unternehmen dann zum Beispiel spannend, als attraktiver Arbeitgeber zum Beispiel flexible Arbeitszeiten zum Anbieten. Und das hat wiederum einen indirekten Einfluss auf Mobilität und dass man dann zum Beispiel flexibler anreisen darf. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die sowas schätzen, werden Mitarbeiter auch produktiver und haben so auch schon Umwegrentabilität nachher quasi nicht nur im Arbeitsmarkt, dass du Leute kriegst, die brauchst, sondern dass die dann auch noch besser schaffen, zufriedener sind und länger bleiben. Und dann ist es für das Unternehmen natürlich eine sehr, sehr profitable Geschichte, ja. Es ist natürlich so, dass Mobilitätsbedürfnisse für einen Menschen, wenn man das altklug ausdrücken will, sind heterogen, die sind total unterschiedlich. Manche fahren lieber mit dem Auto. Wir sehen zum Beispiel, dass die Autofahrer sind wirklich Autofahrer. Also die fahren viel lieber mit dem Auto. Das hat nur ganz, ganz zusätzliche Nutzerkomponenten, dass man das Gefühl hat, dass man sowas wie eine Kontrollillusion hat. Man kann bestimmen, wenn man ankommt. Ja. Man hat das Gefühl, es ist viel, viel angenehmer und viele Kostenkomponenten darf man im Auto überhaupt nicht berücksichtigen. Und wir haben natürlich Leute, die viel, viel lieber öffentlich fahren, weil es ist eigentlich stressfreier. Ich kann während dem Pendler arbeiten, ich kann mit dem Computer tun und so weiter.
Bleiben wir bei den Autofahrern. Sie haben bereits erwähnt, die Autofahrer glauben, bestimmen zum Können, wenn sie ankommen.
Genau, also wir Menschen haben verschiedenste Illusionen. Ja, also wir Männer überschätzen unsere Fähigkeiten viel, viel stärker, wie das Frauen machen. Also wir haben eine Illusion über unsere Fähigkeiten, über die Fähigkeiten, die andere haben. Wir haben halt auch eine Illusion, die heißt, dass wir Dinge kontrollieren können, die wir eigentlich gar nicht kontrollieren können. Und das ist zum Beispiel für Autofahrer ein Effekt, dass man glaubt zum Beispiel, dass man im Auto viel, viel geringere Unfallwahrscheinlichkeit hat, wie das quasi ein anderer Verkehrsmittel ist, wenn man halt selber am Steuer sitzt und das im Griff hat, oder? Und wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt, oder? Ja, und wir wissen zum Beispiel, dass das bei Männern schon gar nicht stimmt, weil wir quasi unsere eigenen Fähigkeiten am Steuer systematisch überschätzen und dadurch natürlich quasi eher unfallanfälliger sind, wie es zum Beispiel Frauen haben und so weiter. Und das sind so Illusionen, die trüben unsere Einschätzung. Und dementsprechend führen sie halt dazu, dass man zum Beispiel, obwohl es viel, viel weniger Zeit und viel billiger wäre, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr zum Fahrer, eigentlich quasi sukzessive aufs Auto umstiegt oder das Auto quasi verwendet, weil man halt glaubt, es ist sicherer, weil man glaubt, es kostet weniger, ja, und weil man glaubt, man ist schneller dort, aber täglich der Beweis hat, dass es nicht so ist, ja, aber trotzdem daraus nichts lernt. Oder? Und was wir sehen aus verschiedensten Analysen, die wir gemacht haben, in der Schweiz, aber in Deutschland und Österreich, dass man im öffentlichen Verkehr verhältnismäßig viel schneller sein muss, dass die Leute dann effektiv auf ihr Auto verzichten. Und das hat mit zwei Effekten zu tun. Das eine ist, dass die Leute eigentlich die wahrgenommene Dauer von einer Reise im Auto extrem unterschätzen, ja, und die wahrgenommene Dauer von einer Reise im ÖV extrem überschätzen, oder? Und das sind hauptsächlich Autofahrer, die das machen. Und dann habe ich natürlich eine verzerrte Wahrnehmung. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass es 25-30% ungefähr sind in beide Richtungen, oder? Das heißt, eine durchschnittliche Autofahrt, wo ich im Stau stand und eine Stunde 30 im Schnitt braucht, dann nehmen die Leute das eigentlich, also eine Stunde 10 war, wenn man das so ein bisschen übersetzen will. Und wenn sie eine Stunde 30 im ÖV geguckt sind, Autofahrer speziell, oder? Wenn er ÖV fährt, dann glaubt er, das dauert eine Stunde 50 bis zwei Stunden. Oder?
Bleiben wir kurz bei Geld und oder Zeit. Bei Ihnen habe ich ein schönes Wort gefunden, und zwar heißt das Fixkostennegierung.
Ja.
Was ist dort damit gemeint, im Punkt aufs Auto?
Ja, ich bin ja ein Vorarlberger, wie man vielleicht noch halbwegs hört. Ich bin mit meiner Eltern immer an Lerch Skifahrer gegangen und das war in der 80er Jahre und 70er Jahre. Und der Vater hat immer einen Wochenpass gekauft, oder? In der klassischen Ökonomie, wenn man rational agieren würde, wäre es so, dass man sagt, wenn man am Samstag den Wochenpass kauft, oder, dann ist eigentlich die Entscheidung, ob man am Sonntag, am Montag oder am Dienstag Skifahrer geht, hängt nicht davon ab, dass man am Samstag den Wochenpass gekauft hat, sondern es hängt davon ab, was für einen Nutzen man quasi aus dem Skifahrer hat, oder? Also, wenn man das umlegt, heißt es, wenn es am Montag extrem schlechtes Wetter ist, ja, dann kann ich möglicherweise nicht Skifahren, weil es ist einfach keine Freude beim Skifahren. Außer ich habe eine große Freude, beim vielleicht mehr der Skifahrer zu gehen. Ja, und dort wird halt dann dementsprechend argumentiert, ja, ich muss jetzt den Pass ausnutzen. Ja. Und das kann man so aufs Auto umlegen. Ja. Je teurer die Autos sind, je mehr fahren die Leute mit dem Auto. Ja. Weil sie glauben, sie müssen das Auto ausnutzen, weil es teuer war. Ja. Und de facto ist das keine ökonomische Entscheidung, weil alles, was in der Vergangenheit eigentlich investiert wurde, ist, muss für zukünftige Entscheidungen eigentlich nur mehr herangezogen werden. Und das ist in der Mobilität ganz ein wichtiges Phänomen. Das ist im öffentlichen Verkehr extrem wichtig. Das heißt, wenn Sie Jahrespass haben, ja, und der wird jetzt teurer, dann ist das auf der einen Seite ein Nachteil für die Leute, weil sie mehr Geld ausgeben müssen. Aber was man feststellen kann, ist, dass die Leute mehr die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, ja, weil der Pass teurer geworden ist und sie glauben, sie müssen ihn ausnutzen. Ja. Und dasselbe ist aber das Thema, wenn man jetzt beim Auto quasi die Vignette verteuert, oder? Hat es dieselben Effekte quasi für eine Autobenutzung. Ja. Also wird es effektiv dazu führen, dass die Leute quasi mehr Autobahn fahren, weil wenn man sie ausnutzen muss. Und das sind Effekte, die sind verhältnismäßig nachhaltig. Und insofern muss man, wenn man Politik macht, wenn man Systeme designt, das mit Einbeziehung, vielleicht ist es nicht das Klügste nachher, eine Autobahnvignette quasi zum Verteuern, sondern das eher die Kosten zum Variabilisieren oder andere Systeme zum Einführen, die nicht dazu führen, dass die Leute dann quasi aufgrund einem psychologischen Effekt mehr das Mobilitätssystem belasten. Oder?
Ich habe mich da bei uns im Archiv ein bisschen umgetan in der Vorbereitung auf das Interview und habe da gefunden, Anna Nünenützke hat einen Vorschlag gegeben, zum sowas einführen wie eine Staumaut. Ja. Also wer zu einer klassischen Stauzeit unterwegs ist, zahlt eine Maut. Wer zwei Stunden später unterwegs ist, zahlt sie nicht mehr.
Ja. Ein klassischer Ökonom und würde zeigen, genial, oder? Ja, also wir haben Angebot und Nachfrage und wenn Angebot und was ein Stau heißt ja per se, es ist was im Ungleichgewicht, oder? Also der Preis stimmt nicht. Für einen klassischen Ökonom heißt es, es ist billig zu der Zeit zum Fahren. Also müssen wir quasi Kosten in der Zeit erhöhen und dann kriegen wir eigentlich ein neues Gleichgewicht. Das fahren nur mehr die, die sich leisten können. Oder? Und die unbedingt dann, für diesen Nutzer bringt dann zum Fahren ökonomisch. Ja? Das ist natürlich eine Art von einem klassischen Road Pricing. Und sowas muss man auch politisch durchbringen. Man merkt, die Bevölkerung reagiert auf sowas verhältnismäßig, wenn man diplomatisch sie will, mischt. Aber eigentlich kann man sagen, der Großteil findet es eigentlich ein Schwachsinn. Oder? Und das hat halt damit zu tun, weil es teilweise als sozial ungerecht empfunden wird. Also nur die können fahren, die das Geld haben. Das ist bei der City-Maut ja auch so. Dann hast du ein zweites Argument. Ich bin jetzt im Landeskrankenhaus Bregenz, bin jetzt in der Pflege. Dann und dann habe ich meinen Arbeitsbeginn und das kann ich nicht selber entscheiden, wenn ich meinen Arbeitsbeginn habe. Und dann muss ich zu der Zeit fahren und habe eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit, ja, und muss dann nachher dementsprechend einen höheren Tarif zahlen. Ja. Das heißt, man hat ungefähr 30-40% von den Leuten, die können eigentlich ihr Mobilitätsverhalten nicht ändern. Und aus dem Konglomerat außer an verschiedenen Bedürfnissen gibt es dann einfach einen großen Teil von der Bevölkerung, der sagt, so eine Art effiziente Lösung über den Preis finden wir nicht fair. Und alles, was nicht fair ist, das hat politische Kosten. Man kann das auch anders sagen, was wir in der heutigen Zeit ja erleben. Die Summe der unfair wahrgenommenen Maßnahmen in der Bevölkerung führt quasi für die etablierten Parteien zu einem politischen Problem. Oder? Das ist genau das, wo wir hergehen müssen und sagen müssen, wir müssen Mobilitätslösungen designen, wo man nicht einen Großteil von der Bevölkerung über Unfairness verlieren. Und insofern ist so etwas eine extrem gute Idee. Aber wir können uns Daten zeigen, dass mittelfristig das Mobilitätsverhalten auch nicht verändert, weil die Leute gewöhnen sich dann irgendwann einmal einen Preis. Ein Teil davon kann Mobilitätsverhalten nicht ändern, muss der Preis zahlen. Im Grunde spielt das Geld in die Staatskasse und verändert nicht das Verhalten. Und das ist ja das nicht, was man denn will. Oder?
Da vielleicht noch mal dazu. Ich würde gerne noch mal zu dem zurückkommen, dass je teurer das Auto, desto mehr wir gefahren damit. Du hast es auch, wenn man es aber bricht, jedes SUV fährt mehr als ein Kompaktwagen.
Ja. Man muss es immer so sehen, wenn ich mehr für das vergleichbare Auto zahle, also ich hätte jetzt ein SUV, der kostet 70.000 Euro und ich habe dasselbe SUV, der kostet 80.000 Euro, dann fahre ich mit der mit 80 mehr wie mit der mit 70. Es kann aber 100% das identische Auto sein. Also da haben wir sehr, sehr viel Evidenz dafür. Ja. Aber wenn jetzt ich nehme jetzt zum Beispiel ein Opel Astra fahre, ja, also um irgendein Auto zu nennen, und der kostet jetzt 25.000 Euro, ich will das Opel nicht irgendwie. Und ich schwenke jetzt so auf ein SUV, der 70.000 kostet, weil ich ja einen Vermögenseffekt habe im Lotteriegewinner, heißt das nicht automatisch, dass ich mehr fahre. Ja. Und ich habe da noch andere Effekte drin. Ich habe natürlich Effekte drin, wieso das Leute ein SUV fahren, das sind Lux, das sind Statuseffekte, das sind Identitätseffekte, identifiziere mich mit dem Auto. Ich habe ganz, ganz viele Effekte drin. Warum man so ein Auto kauft, das ist das eine. Aber dieser Fixkosteneffekt heißt eigentlich, dass, als kurzes Beispiel, wenn ich zum Beispiel Steuer erhöhen würde für SUVs, oder, dann wird das heißen, dass die, wo die nach der Steuererhöhung diese SUVs kaufen, dass die mehr fahren, wie das die Menschen gesehen sind, die vor der Steuererhöhung die SUVs. Und das ist nicht immer eine Frage, dass man keine Steuern erhöhen kann. Die Frage ist einfach, dass ich sage, weiß ich, was ich für Wirkungen und Nebenwirkungen erzeuge und will ich mit den Nebenwirkungen leben? Alles, was ich tue, hat eine Wirkung und alles, was ich mache, hat eine Nebenwirkung. Ja? Und ich glaube, wir müssen uns mehr die Nebenwirkungen bewusst sein und dann können wir dementsprechend auch quasi die Wirkungen mehr genießen. Oder?
Herr Fehr, beim SUV ist es auch gegangen um sozialen Status. Jetzt ist mir wieder ein Wort hängen geblieben, oder eine Umschreibung eigentlich. Diese schöne Umschreibung ist gewesen, dass manche Leute auch drum nicht Zug fahren, weil sie Angst haben vor sozialer Ansteckung.
Ja, es ist, also im Grunde ist es ganz einfach. Das Auto ist eine verhältnismäßig geschützte Zone. Man hat sehr viel Anonymität. Man ist, wir wissen, dass der Autofahrer, OI, möglicherweise auch Sie, wenn Sie Auto fahren, dass wir eine eigene Autofahreridentität haben. Oder? Die Leute sind ein bisschen egoistischer im Auto. Was wir auch lernen können, ist, dass die Leute auch sehr, sehr gerne alleine sind, oder? Und dass sie es genießen, dass jetzt nicht drei Leute neben ihnen sitzen. Umso etablierter und umso stärker der Wohlstand eigentlich ist in einem Bevölkerungsteil, je stärker ist eigentlich das, dass man lieber gerne alleine im Auto sitzt. Und wenn ich im Zug bin, dann kann ich das natürlich nicht vermeiden, weil ich bin, auch wenn ich in der ersten Klasse bin, habe ich Leute um mich herum, muss dementsprechend hören, wie die telefonieren, möglicherweise muss ich sie riechen und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele soziale Berührungspunkte und die führen einfach dazu, dass manche Leute ja, einfach sich entscheiden, obwohl es für sie besser wäre, schneller, billiger und auch objektiv gesehen angenehmer wäre, dass sie eigentlich aufs Auto umsteigen, weil sie eigentlich nicht diese sozialen Kontakte gern haben. Oder? Und das Auto ist ein perfektes Instrumentarium, um das quasi zu vermeiden, oder?
Kommen wir zur Verkehrspolitik. Was wäre so der Worst Case? Also wenn man sagt, machen gerade alles falsch, was wäre denn das, was man raten könnte? Außer, dass man sagt, die Vignette wäre doppelt so teuer.
Ich glaube, dass man sich bewusst sein muss, wo man Infrastruktur baut, oder? Ich glaube, dass nicht mehr als quasi als Gegensatz zwischen ÖV und Auto denkt wird. Ich glaube, das ist ein Worst Case, wenn man das in Zukunft macht, sondern wir haben wirklich ein Mobilitätsbedürfnis, oder? Also das heißt, wir Menschen möchten, ich möchte, meine Eltern wohnen in Hörwanz. Wenn ich nach Bregenz will, ja, dann will ich so schnell wie möglich nach Bregenz. Und die Frage ist, muss ich das Auto nehmen? Kann ich ein Uber nehmen? Kann ich den Bus nehmen und wie kann ich nachher, wenn ich noch nach Bludenswitte will, den Zug dafür nutzen? Und dass es dort in Anführungszeichen integrierte quasi Informationsleistungen gibt, wie jemand das nutzen kann, ja? Und dass der Staat anfängt, dementsprechend das zu unterstützen und nur mal die einzelnen quasi Mobilitätsdienstleister wie Auto, quasi ÖV und so weiter, ist, glaube ich, extrem wichtig. Oder? Was man sieht in der Schweiz, ist schon spannend, die SBB hat jetzt seit neuestem Uber in ihrer App eingebaut, oder werden die einbauen. Ja.
Den Taxidienst?
Entschuldigung, ja, das ist der Taxidienst. Und natürlich, und möglicherweise auch eine andere Taxi-App von irgendeinem Taxidienstleister, das ist egal. Oder? Wir haben eigentlich genug Autos auf der Welt, wir haben genug öffentlicher Verkehr auf der Welt und wenn wir anfangen, die Dinge perfekt miteinander zu nutzen, reduzieren wir erheblich, ja, die gesellschaftliche Kosten in Infrastruktur, ja, und in operative Dienstleistungen. Zeigen immer wieder Leute, ja gut, dann werden weniger Autos gekauft. Ja, ja es werden weniger Autos gekauft. Ja. Es werden heute auch gewisse Dinge ohne mehr gekauft, die vor 20, 25 Jahren gekauft waren. Es werden andere Sachen gekauft. Ja. Die Autoindustrie wird sich neu erfinden müssen und ist jetzt schon dran. Das ist zum Tour. Also wenn man Mercedes hört, dann ist der Vorstandsvorsitzende von Mercedes, der Zetschke, spricht nur mehr von diesem Mobilitätskonzept. Ja. Spricht nur mehr von dem, dass man quasi kein Mercedes mehr besitzen muss, sondern dass man quasi dementsprechend zur Verfügung gestellt kriegt und so weiter. Also da wird sich viel ändern. Und jetzt habe ich quasi die positiven Aspekte, habe ich gesagt. Und was wäre der Worst Case für Österreich oder für Vorarlberg? Mhm. Ich glaube, der Worst Case für ein Land, wo Mobilität einer der Wettbewerbsvorteile ist, die man sich erarbeiten kann, ist, wenn man auf dem Status quo beharrt und sagt, wir glauben, dass wir es heute gut haben, ja, und dass man nicht diese Schritte in die Zukunft gehen, weil dann bleibt man als Land hinter, dann kriegt man keine neuen Unternehmen, die sich ansiedeln da. Dann ist es so dementsprechend so, dass den Modalmix, den es heute gibt, ja, dass ich einfach Leute habe, möglicherweise zu viele, die mit dem Auto fahren, dass ich permanente Staus habe oder, und so weiter und so fort, dass man das eigentlich nicht wegkriegt. Also ich glaube, Verkehrssteuerung wird anders funktionieren in 20, 25 Jahren. Ich glaube nicht mit selbstfahrenden Autos, das glaube ich nicht. Aber das sind Zukunftskonzepte und dort nicht zum Mitmachen und dort zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsbetreiber davor zum Abschneiden, wäre sehr, sehr schädlich für Vorarlberg und für auch für Österreich. Oder?
Nochmal zur Infrastruktur selber. Zu einem konkreten Beispiel sagen wir, Verbindung von der Schweizer und der Vorarlberger Autobahn, sei das jetzt Variante Z, S18 neu oder Luschnau-Umfahrung, whatever. Ja. Prinzipiell neue Straßen gehören auch dazu oder nicht?
Es gibt ja verschiedene Thesen. Oder? Die These, neue Straßen führen zu neuem Verkehr, ist ja nicht so falsch. Oder? Empirisch. Oder? Und die alte grüne These, ja, dass wenn ich quasi keine Straße baue, ja, dass ich nachher keinen Verkehr habe, die ist auch falsch, weil ich habe den Verkehr, der staut dann halt nur. Ja? Und jetzt habe ich zwei Fronten. Oder? Und was mir heute die Chance haben über Technologie und über neue Mobilitätsangebote, ist eigentlich die zwei Sachen zum Zusammenbringen und zum sagen, möglicherweise habe ich Mobilitätsangebote, die mir nicht mehr Verkehr bringen, weil ich einfach viel, viel mehr Leute habe, die dementsprechend quasi kein Auto mehr haben, sondern das kurzfristig quasi nur mehr benutzen. Der ÖV viel, viel besser aufs Auto abgestimmt ist, ja, und dementsprechend ein Zusammenspiel habe, die die Bedürfnisse für die Leute besser befriedigen. Die Leute fahren heute Auto, weil sie es hauptsächlich als viel, viel angenehmer empfinden. Und weil sie das Gefühl haben, dass sie viel, viel selbstbestimmter sind, oder? Und diese psychologischen Bedürfnisse bringt man nicht weg. Also muss ich ein ÖV-Angebot und muss ich ein Mobilitätsangebot bieten, das genau dieselbe, in Anführungszeichen, Wohlfühlgefühle bewirkt, ohne dass man möglicherweise ein Auto besitzen muss. Und von dem Moment da wird es weniger Verkehr geben.
Das wird aber heißen, wenn man es fertig denkt, irgendwann ist fertig gebaut.
Also wir sind ja in einer dynamischen Welt. Ich glaube, wir haben die Infrastruktur, das Problem für uns sind nicht neue Bauten. Wir haben genug, wo wir restaurieren müssen. Also keine Angst, oder? Da gibt es noch genug zum Tun. Also das Problem, was wir in den USA haben, ist, dass man 25 Jahre nicht in die Infrastruktur investiert hat. Also es geht darum, dass die Infrastruktur ein extremer Wettbewerbsvorteil für ein Land ist. Wir haben in Freiburg für Österreich extrem gute Infrastruktur. Wir haben da sehr viel ausgebaut. Das muss natürlich auf einem hohen Niveau bleiben. Und das natürlich immer im Kosten-Nutzer-Effekt, oder? Man muss nicht Straßen vergolden. Oder man muss nicht irgendwo der ÖV vergolden. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man dort quasi schaut, wo stiftet es quasi effektiven Nutzen für Mobilitätsbedürfnisse. Darum habe ich natürlich auch in Zukunft Investitionen in die Infrastruktur. Aber der größte Brocken der Anstatt sind nicht neue Investitionen, sondern Erhaltungsinvestitionen. Und da gibt es ja auch einen gewissen Point of No Return. Oder? Also wenn ich nach einer gewissen Zeit nicht investiert habe, dann kommen einfach die Straßen kaputt. Und noch viel, viel schlimmer, die neuen Investitionen, die ich zum Tätigen habe, sind exorbitant viel höher, wie wenn ich es früher gemacht hätte. Also ja, restaurieren auf jeden Fall, ja, instandhalten ist extrem wichtig. Und neu, ja, da kann man sagen, irgendwann einmal, wir müssen nicht alles zubetonieren, das ist ja vollkommen klar. Aber es gibt möglicherweise strategische Achsen, ja, wo man sagt, da macht es Sinn, dass ich nicht Leute im Stau lasse. Ja. Und dann wird das Ganze aber auch viel, viel pragmatischer und nur mehr ideologischer. Und dann sind wir ja auch ein bisschen mehr in der Evidenzbasiertheit und weniger, dass ich glaube nur, wie es funktioniert.
Da höre ich dazwischen drin raus, dass die momentane Verkehrspolitik noch zu sehr Ideologie bestimmt ist.
Ja, also es gibt Verkehrs- und Bildungspolitik, sind ja, ich habe das Gefühl, in vielen Ländern reine Ideologie. Und aus der Genese von Parteien natürlich, die entstanden sind, Grüne sind aus Atom- und Verkehrspolitik entstanden. Berechtigterweise, da ist ja sehr, sehr viel Schindluder betrieben worden vor 30, 35 Jahren und viele Verkehrsprojekte waren möglicherweise gar nicht sinnvoll. Also ich denke mal immer, wenn quasi irgendwas nur ideologisch ist, dann ist es nachhaltig, langfristig, kriegst du kein Gleichgewicht für den Bürger, sondern du kriegst ein Gleichgewicht für Parteien und das bringt am Ende ja keinen Nutzen. Und das sieht man dann, was politisch passiert. Oder? Wir müssen mehr Evidenzbasiertheit in Verkehrspolitik bringen. Wir müssen mehr das menschliche Verhalten integrieren und berücksichtigen. Und wenn wir das tun, dann machen wir schlauere Entscheidungen. Oder? Und dann brauchen wir weniger Geld und können mehr damit umsetzen. Und dann macht es allen mehr Spaß. Das ist irgendwo so das Credo.
Verhaltensökonom Gerhard Fehr im Gespräch mit Martin Hartmann. Und die letzten Minuten unserer Sendung gehören wie immer der aktuellen Musik.